Herr Jesus, wir danken dir für diese Gnade, Herr, für diesen Gottesdienst, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für deinen Geist, Herr. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir für diese Gemeinschaft, Herr. Herr, und so danken wir, dass dieser Gottesdienst unter deine Herrschaft ist, Herr Jesus Christus, Herr, wo du zu dein Volk reden tust, Herr Jesus, wo du an dein Volk wirken tust, Herr Jesus, und alles das zur Ehre deines heiligen Namens und des Vaters, Herr. Und dafür preise ich dich und danke ich dir für dieses Vorrecht, Herr, Gemeinde sein zu dürfen, Herr Jesus Christus, Herr, die du teuer mit deinem heiligen Blut erkauft hast, Herr. Danke für diese Gnade, Herr. Amen. Ja, ich habe auf dem Herzen, ich habe Psalm 73 gelesen und da ist mich wieder groß geworden. Wenn wir Psalm 73 lesen von Asaf, dann stellen wir fest, dass er sagt, dass er fast gefallen wäre, dass er fast mit seinen Verstanden, mit seinen Herzen, das alles nicht verstanden hat, wie es angehen kann, dass es gottlose Menschen dermaßen gut geht, dass sie in Übermut und im Stolz sind, dass er sehen muss, dass sie sich sogar Reichtum ansammeln und über die, die sich Sorgen machen müssen, die mit Mühsal beladen sind, über die sie auch noch Hohn sprechen und denen auch noch auslachen. Es geht ihnen gesundheitlich gut und er kann all diese Dinge wirklich nicht verstehen, wie das angehen kann. Er selber hat Mühsal, er selber leidet und ist sich keiner Schuld bewusst, ist gläubig an Gott und muss all diese Dinge so erleben. Wisst ihr, und wir kommen zum Gottesdienst und vielleicht ist der eine oder der andere, wo sich auch immer wieder die Frage stellt, wie das angehen kann, wie es in die Welt ist, dass es die Leute, die es gut geht, dass es die weiterhin wirklich so gut geht, dass die keine Sorgen haben, dass die fröhlich umherlaufen, lachen können, glücklich sein können. Und du, der du Gott kennst, in dein Leben vieles ertragen musst, auch Leid ertragen musst, vielleicht Krankheit, wie auch immer, widrige Umstände. Und er sagt, all das war in seinem Herzen und er konnte es nicht begreifen, bis er in Gottes Gegenwart ging. Und in Gottes Gegenwart fangen die Dinge in einem anderen Licht an. Fangen wir an, sie zu sehen. Richtig? Schau, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich zu der Gemeinde komme, ist automatisch stehe ich unter eine andere geistliche Atmosphäre, wie sie außerhalb der Gemeinschaft der Heiligen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich hier reinkomme und Geschwister sehe, es geht mir plötzlich gut im Herzen. Meine Probleme haben sich nicht gelöst, die Sorgen sind immer noch da, aber doch merke ich, wie mein Herz von irgendwas beschwingt wird, durch das, dass ich einfach in diese Gemeinschaft hinzukomme. Warum? Weil Gottes Geist da ist, weil Gemeinschaft da ist, weil der Heilige Geist sich in die Gemeinschaft der Heiligen wohlfühlt und seine Gegenwart versprochen hat. Und wir fangen an, in Gottes Gegenwart zu sein. Gemeinde zu sein heißt, in Gottes Gegenwart zu sein. Und dein belastetes Herz, wirst du merken, geht es mir jedenfalls so, es wird leichter. Es geht mir besser. Und gerade in dieser Zeit, wo wir diesen Gottesdienst haben und feiern, möchte ich dich dazu einladen, den Herrn zu loben und zu preisen, dich diese Gegenwart zu genießen. Da, wo du vielleicht alleine zu Hause mit Problemen zu kämpfen hast, wo es dir nicht so gut geht, du bist hier in die Gegenwart Gottes. Genieß es. Lass dein Herz ganz neu füllen durch seine Gegenwart. Lass durch die Gegenwart Gottes, der sich mehr und mehr heute in deinem Herzen mit seinem Frieden sich breit machen wird. Genieße es. Gib den Herrn die Ehre, wie Asaf. Asaf war in die Gegenwart Gottes, wie er gekommen ist, ging es ihm plötzlich völlig anders. Er hat gewusst gehabt, der Gottlose, der da ist, das Schlechte, was ich draußen sehe und erlebe, die werden die Gottlosen verloren sein. Aber ich werde alle Tage beim Herrn sein. Und das ist mein größter Gewinn. Und das ist unsere Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Amen. Dann sind wir in Erwartung, was Gott heute Rolf aufs Herz gelegt hat für die Gemeinde. Und so wollen wir hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat und jeden Einzelnen. Amen.
Es ist schön, dass ihr gekommen seid. Wir sind ja auch heute wieder noch deutlich unterrepräsentiert. Einige Kranke. Am Dienstag hatte ja Lurchen Geburtstag. Wir haben sie angerufen. Wir hatten für sie gebetet in der Gebetsstunde und Lurchen sagte mir, sie ist nochmal untersucht worden und sie braucht jetzt keine neuen Herzklappen mehr. Aber sie ist noch nicht wieder so bei Kräften, dass sie schon wieder kommen können. Die Kräfte müssen noch ein bisschen aufbauen, das ist ein bisschen medikamentös noch unterstützt. Und auch Albert hat sich das Gehen etwas verbessert. Also unser Herr lebt und er hört. Na? Also was ist unsere Aufgabe? Beten. Ja. Aber wir haben andere. Bitte? Ja, das hätte ich gerade auch gleich auch noch gesagt. Die hat mich nämlich auch angerufen. Ja, ich weiß nicht, was mit den Stürzen gerade wieder los ist. Ingrid ist gestürzt, der Arm ist zum Glück nicht gebrochen. Aber sie ist sehr schmerzhaft und sie kann damit nicht Auto fahren, lenken. Dieter liegt nach wie vor schon, ich glaube, die dritte Woche jetzt, ist schwer krank. Jürgen ist krank. Linda ist wieder zurück im betreuten Wohnen im Augenblick. Der Heilungsprozess läuft irgendwie ganz gut. Sie steht auch schon auf und geht und setzt sich selbstständig in den Rollstuhl. Auch da tut sich einiges. Ja, wir haben am Donnerstag keine Gebetsstunde. Was heißt das für uns? Wir haben vorhin gehört, um 7 Uhr 7 Minuten beten. Bitte vergesst nicht unsere Kranken. Und macht fleißig mit. Ich war ja vorletzte Woche in Lauenburg. Da sind jetzt auch 3 junge Leute neu dazugekommen. Also es fängt jetzt auch da endlich an zu wachsen. Auch da habe ich das vorgestellt und sie haben sich bereit erklärt mitzumachen. Und letzte Woche war ich mit Martin in Eutin. Und auch da hat Martin das vorgetragen. Da war richtig was los. Wir haben für viele Kranke gebetet dort in Eutin. Und jetzt bin ich wieder hier, Gott sei Dank, dass ich wieder in meiner Gemeinde sein darf. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Aber es läuft doch ohne mich ganz hervorragend. Ich habe da keine Bedenken. Ich weiß, wenn ich das Haus verlasse, ich bin irgendwo im Leib Christi unterwegs, aber ich kann die Gemeinde immer guten Gewissens verlassen, weil ich weiß, es geht hier ordentlich zu. Preis dem Herrn dafür. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder hier sein dürfen und dass du auch durch dein Wort heute Morgen zu uns wieder reden möchtest. Deswegen öffne auch heute wieder nicht nur unsere Ohren, sondern auch unsere Herzen. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Du bist derjenige, dem wir immer wieder vertrauen dürfen. Wem denn sonst auch? Du bist hier, weil du uns lieb hast. Du bist hier, weil du uns den Weg zeigen möchtest. Nicht nur in der Zeit, sondern auch bis in die Ewigkeit. Und sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sein können. Ich habe heute Morgen einige genannt. Du weißt sie, du weißt, welche Gesundheit bedürfen, du weißt, welche verreist sind. Du weißt, welche heute arbeiten müssen, heute Morgen. Auch das ist mir bekannt. Sei du bei jedem Einzelnen, richte sie auf, lass sie, wenn irgendwie möglich, wenn sie unterwegs sind, auch in einen Gottesdienst gehen, damit sie auch dort noch durch dein Wort gesegnet werden. Amen. Amen. Ja, nun ist es ja wie jeden Sonntag, wenn ich hier bin. Ich höre die Einleitung, auch heute Morgen. Und Benno hat uns einiges vorgelegt und das kann ich ja jetzt mit meiner Predigt so richtig schön auffächern. obwohl ich natürlich wie immer keine Ahnung hatte, was Gott ihm aufs Herz legt. Aber es funktioniert einfach. Das Thema heute Morgen heißt, reden wir von Jesus oder ist uns das unangenehm? Reden wir von Jesus oder ist uns das unangenehm? Von uns Norddeutschen heißt es ja allgemein, dass sie eher schweigsame Menschen sind. Als ich zum Europäischen Bibelseminar kam, hieß es, ich wäre wahrscheinlich maulfaul. Ja, die Schwaben reden so. Beim Eröffnungsgottesdienst durfte ich eine Ansprache halten und bewies sofort das Gegenteil. Die Frage ist doch, worüber man redet. Über bestimmte Themen reden viele sehr ausgiebig. So ist es allgemein. Wenn es um Themen geht, die uns begeistern, dann können wir alle reden. Manche sind halt von vielen Dingen begeistert und manchmal auch von sich selbst und reden deshalb mehr. Wenn es aber um Dinge geht, die uns nicht interessieren, wenn wir keine Ahnung von etwas haben oder sogar peinlich und unangenehm sind, dann schweigen wir lieber. Eltern reden zum Beispiel gerne von ihren Kindern, wenn sie stolz darauf sind, was aus ihren Kindern geworden ist. Dagegen schweigen sie aber, wenn ihre Kinder nichts auf die Reihe bekommen, unmöglich sind oder sogar kriminell. Andere reden gerne von der Arbeit, wenn es gut läuft. Und wieder andere reden gerne von berühmten Leuten, die sie kennen, denn es tut ja so gut, sich im Glanz anderer zu sonnen. Vom Negativen reden wir nur gerne, wenn es andere betrifft. Womit wir nicht in Verbindung stehen. Wenn es nun um Jesus geht, wie gehen wir mit ihm gegenüber anderen Menschen um? Reden wir von ihm oder schweigen wir? Liegt Jesus irgendwo dazwischen, zwischen begeistert und peinlich oder keine Ahnung? Sicher in großen Konzerten, in kunstvoll bebilderten Büchern oder alten Domen ist Jesus auch heute noch salonfähig. Da kann man sich sogar mit Jesus noch gut darstellen. Aber sonst im normalen Alltag ist Jesus da eher peinlich? Ist es unangenehm, wenn man auf den Glauben angesprochen wird? Also wir haben das alles erfahren. Wir waren in einer Gemeinde und dann rief uns einer an zu Hause, der leitete die Bibelstunde in der Gemeinde und rief uns an und sagte, wir kriegen Besuch und jetzt kommt mal vorbei und erzählt dem mal was von Jesus. Wir machen das nicht, wir finden das übergriffig. Ja, du musst unter Menschen gehen, da kannst du was erleben. Andere denken vielleicht, Jesus ist was für Leute von gestern, für Alte und Weltfremde. Und ich will nicht von gestern sein, sondern modern und mitten im Leben stehen. Es ist leicht, damit zu lachen, wenn Jesus oder die Kirche lächerlich gemacht werden. Wie ist denn in unserem normalen Alltag am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie oder unter Freunden? Reden wir dann davon, dass wir Jesus lieben? Dass er uns viel bedeutet, was er alles für uns getan hat, oder verhalten wir uns eher scheu und zurückhaltend, denn es könnte ja peinlich werden. Viele reden sich damit heraus, dass sie sagen, ich will niemandem was aufdrängen. Tun wir das nicht sonst immer, wenn wir sonst viel reden? Wie oft müssen wir uns etwas anhören, was andere begeistert, uns aber gar nicht interessiert? Jesus sagt, wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor den Menschen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Nun aber zu unserem Text aus dem Römerbrief im Kapitel 1, Vers 16 und 17. Und da finden wir, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen und ebenso die Lübecker, füge ich mal hinzu. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Erinnern wir uns nochmal, Jesus hat alles für uns getan. Er hat den Himmel aufgegeben, sich an unsere Seite gestellt, als unser Bruder und Freund. Er hat sich verspotten, schlagen und kreuzigen lassen, alles für uns. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Die Wahrheit, das ewige Leben, die Auferstehung, das Licht aus der Ewigkeit. Die Botschaft von Jesus ist der Weg, unsere einzige Hoffnung, wenn es darum geht, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, hier und in der Ewigkeit, wir Trost und Halt haben, wenn alles verloren geht oder alles zerbricht, wir eine gute Orientierung im Leben bekommen für unser Leben, wir Hoffnung im Sterben und im Gericht Gottes haben. Ja, das ist ja schön, dass wir das wissen. Wahrscheinlich wissen das ja alle von euch. Aber was ist denn mit denen, die vor der Tür sind? Die wissen das nämlich nicht. Und das ist ja schon mal schön, dass wir die Hoffnung haben auf das ewige Leben. Ne? Benno hat gesagt, das ist das Wichtigste in meinem Leben, dass ich das weiß. Und das ist die Wahrheit. Jesus ist unser bester Freund und Begleiter im Leben. Er ist immer für uns da. Mit ihm können wir alles sagen. Und er ist unsere einzige Chance für das Leben in der Ewigkeit. Es gibt für uns nichts Wichtigeres als diese Botschaft. Kein Mensch, kein Ereignis, kein Erfolg, nichts kann uns das geben. Und auch für andere Menschen ist diese Botschaft das Wichtigste. Für die Kinder und Enkel oder andere Familienangehörige, für Freunde, Nachbarn und Bekannte, für Versager, Erfolgreiche, für Angesehene und Außenseiter, für ganz normale Bürger. Und wenn man sich so umguckt, auch in christlichen Familien, dann kann man den Eindruck haben, das funktioniert ja nicht. Wenn ihr mal wissen wollt, wie das funktioniert, dann müsst ihr mal zur Familie Becker gehen. Zu Marianne und ihre Familienangehörigen. Wann immer ich in das Haus gekommen bin, es waren immer welche da aus der Familie und sie waren alle gläubig. Alle. Und ich habe gesagt, warum sind die eigentlich noch nicht aufgefordert worden, mal Zeugnis zu geben im Bibel-TV? Natürlich ist das möglich. Woran liegt das denn, dass das nicht funktioniert? Weil wir, wenn es notwendig ist, den Mund nicht aufkriegen. Daran liegt das. Für uns gibt es doch nichts Wichtigeres als diese Botschaft. Und für die da draußen ist das mindestens genauso wichtig. Und da sie von Jesus noch gar nichts wissen, ist es sogar noch wichtiger. Und auch für andere Menschen ist diese Botschaft das Wichtigste. Für die Kinder und Enkel, andere Familienangehörige, Familie Becker, geht mal hin. Ihr könnt euch überzeugen, aber nicht alle auf einmal, so viele passen nicht ins Haus. Für Freunde, für Nachbarn, für Bekannte, für Versager, für Erfolgreiche, für Angesehene und Außenseiter, für ganz normale Bürger. Sollten wir also schweigen? Ist es uns vielleicht sogar peinlich? Wenn uns das peinlich ist, von Jesus zu reden, das ist wahrhaftig peinlich. Stellt euch vor, es geht um einen Menschen, den ihr sehr gerne mögt. Ihr spürt, dass er krank ist, aber er tut nichts und er will auch davon nichts wissen. Was werdet ihr tun? Ihr würdet doch hoffentlich nicht lieblos darüber reden und auch nicht schweigen und so tun, als wäre alles in Ordnung. Sondern weil ihr ihn mögt, werdet ihr eure Fantasie in Gang setzen und nach Wegen suchen und mit ihm über die Krankheit und über mögliche Hilfe so darüber reden, dass er Hilfe annimmt und geheilt wird. Und wo kommt die Hilfe her? Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann werdet ihr es halt wieder versuchen. Nächsten Sonntag kommt meine Schwester und mein Schwager zu uns zum Gottesdienst, weil wir am Nachmittag noch was vorhaben. Und die hatte sich als Jugendliche bekehrt und ist dann wieder zurück in die Welt und ist nach 40 Jahren wiedergekommen. Warum? Weil man einfach nicht aufgeben darf. Man muss dranbleiben und beten. So. Genauso ist es doch mit der Botschaft Jesu. Ohne Jesus haben wir Menschen eine Krankheit, die zum Tod führt. Ohne Trost im Leben und ohne Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir sind einfach verloren. Die Menschen brauchen Jesus, damit sie geheilt und gerettet werden. Das ist, was Paulus angetrieben hat. Er weiß, dass Jesus die Menschen sehr, sehr gerne mag, dass er sie liebt. Und er weiß, dass die Menschen Jesus brauchen zum Trost und zur Errettung. Und deshalb ist er umhergezogen und hat geredet in jeder Situation. Und deshalb wollte er alles von Jesus wissen, ihn besser kennenlernen. Und es kommen uns so manche originelle Zeitgenossen über den Weg und sagen, aus der Gemeinde, das kann ich nicht. Die sagen doch tatsächlich, das kann ich nicht. Wir müssen das doch auch nicht wie Paulus können. Die Frage ist doch, ob wir es wollen, ob wir Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Wir haben heute Morgen vom Beten gesprochen. 7 Minuten um 19 Uhr, um 7 Uhr, 7 Minuten beten. Und wir wissen von einigen Gemeinden schon nach ganz kurzer Zeit, dass die sich anschließen, dass die das mitmachen. Das ist wichtig. Das ist auch deshalb wichtig, weil unsere Bibel, unsere Gebetsstunden ja auch noch wesentlich unterbesetzt sind. Wir brauchen das Gebet. Ich habe es schon oft hier gesagt. Wenn eine Gemeinde nicht betet, können wir die Tür von außen zuschließen. So ist es. Wir müssen es nicht wie Paulus kennen können. Wir sollten beten, 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 dass Jesus in uns das Feuer seines Geistes anzündet, dass wir davon begeistert und angetrieben werden und es von ganzem Herzen wollen. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, du musst den Menschen das Evangelium ungefähr so erzählen, wie du das anderen erzählst, wenn du gerade eine neue Freundin hast. Die ist so toll, die ist so schön, die hat so schöne Haare, so schöne Augen und die ist einfach wunderbar. Und so musst du das Wort Gottes den Menschen sagen. Du wirst dich wundern, wie sie auf einmal zuhören. Wenn uns die Liebe Gottes, die Liebe Jesu treibt, dann wollen wir das lernen. Wer sonst reden kann, der kann auch von Jesus reden. Und wer andere Gaben hat, der kann auf andere Weise die Botschaft weitergeben. Was für ein Segen liegt darauf, wenn wir dazu beitragen, dass andere Jesus kennenlernen, dass wir in andere Menschen die Saat des ewigen Lebens hineinlegen dürfen. Ein Segen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein Segen für Trost und Halt in diesem Leben. Ein Segen, der in Ewigkeit Bestand hat. Dafür lasst uns alles tun und alles einsetzen, als Einzelne und als Gemeinde. Jesus hat mit seiner Liebe wirklich alles für uns getan. Viele Menschen haben alles dafür getan, damit die Botschaft zu uns kommt. Wo wisst ihr es denn her? Aus den Nachrichten? Oder vielleicht aus dem Kriminalfilm? Nee, es waren Menschen. Menschen, die es uns gesagt haben und die es so gesagt haben, dass wir überzeugt waren und es selber versucht haben. Wir sind einfach dran. Es ist unsere Aufgabe, dass wir mit unserer Liebe, mit Mut, Fantasie und Freude die Botschaft zu anderen bringen. Dazu brauchst du kein Theologiestudium. Mein Lehrer hat gesagt, es gibt eine Universalberufung, da brauchst du keine extra Einladung. Und die lautet, jeder Christ ein Evangelist. Es kann nicht sein, dass unser bester Freund und Herr uns unangenehm oder sogar peinlich ist oder dass wir ihn zu wenig kennen. Heute wollen wir uns mit einem gestandenen Mann beschäftigen, ein richtiger Mann, kein Schwächling, der bei jedem Problem nach dem Rockzipfel der Mutter greift, um sich auszuweinen. Der Mann der Bibel war ein Hauptmann der großen römischen Armee. Er war es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, Befehle zu geben und umzusetzen. Er war nicht ganz oben, aber er hatte eine gute Position. Wenn er zu seinen Untergebenen etwas sagte, dann passierte das. Er verfügte über Entscheidungs- und Handlungskompetenzen. Die Probleme, die er auftraten, hatte er im Griff. Er kannte aber auch seine Grenzen, denn natürlich gab es Bereiche, wo er nichts zu sagen hatte. Und da kannte er dann Leute, die da etwas zu sagen hatten und eventuelle Probleme für ihn lösen konnten. Eigentlich befand er sich in einer sehr guten Lage, aber dann tauchte ein Problem auf, das weder er noch seine guten Beziehungen lösen konnten. Er brauchte jemand, der Macht über dieses Problem, über diesen Problembereich hatte, der nur etwas anordnen musste, um das Problem zu lösen. Er selbst und seine Beziehungen waren mit ihrem Latein am Ende. Solche Situationen gibt es selbst bei den stärksten Menschen. Kennt ihr das? Am Ende sein, an die eigenen Grenzen kommen und auch niemanden haben, der das Problem lösen kann. Vielleicht bei einem Beziehungsproblem, ein fachliches Problem in der Firma, wo es trotz allen Nachdenkens keine Lösung gibt, oder ein persönliches Problem, aus dem sie nicht herauskommen. Ich möchte euch die Geschichte von diesem starken Mann gerne vorlesen. Die steht nämlich im Matthäus-Evangelium im 8. Kapitel in den Versen 5 bis 13. Und da heißt es, Jesus kam nach Kapharnaum. Da trat ein Hauptmann, ein Nichtjude, an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt bei mir zu Hause und hat furchtbare Schmerzen. Jesus fragte ihn, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Der Hauptmann erwiderte, ich weiß, dass ich dir, einem Juden, nicht zumuten kann, mein Haus zu betreten. Aber sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich einem Diener befehle, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, staunte er und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, wahrhaftig, ein solches Vertrauen habe ich in Israel nirgends gefunden. Doch ich sage euch, viele werden kommen aus Ost und West und zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob in Gottes neuer Welt zu Tisch sitzen. Aber die Menschen, die bis jetzt das Anrecht darauf hatten, werden in die Dunkelheit hinausgestoßen. Dort wird es nur noch jammern und Zähneknirschen sein. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, so soll es geschehen. Zur selben Stunde wurde sein Diener gesund. Natürlich sind wir nicht alle in solchen Situationen. Es gibt die unterschiedlichsten Situationen überhaupt. Ich kann mich noch erinnern, also an vieles erinnern, aber da reicht die Zeit nicht. Aber an eine Sache, dass ich einem Mann sagte, der volltrunken war und sich ziemlich unflätig benahm, ich sagte ihm einen Satz. Wenn du so weitermachst, gehst du auf dem geraden Weg in die Hölle. Er hatte nur ein Bein, lief auf Krücken rum, drehte sich ein paar Mal im Kreis und suchte das Weite. So, der hat sich bekehrt. Der hat sich tatsächlich bekehrt. Ich will das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber der hat sich bekehrt. Ein Satz. Können wir nicht, oder? Könnt ihr nicht? Könnt ihr das? Der hier, der Hauptmann, der wirklich Macht und Einfluss hatte, der kam mit diesem Problem, der ist krank, liegt da und hat Schmerzen, nicht klar. Und geht zu Jesus, ich kann das nicht und alle, die ich kenne, können das auch nicht. Aber wenn du ein Wort sagst, dann wird der gesund. Oha. Und Jesus sagt, dieses Vertrauen habe ich in Israel nicht gefunden. Und heute ist die Frage, finden wir das, dieses Vertrauen eigentlich in Lübeck? Finden wir das eigentlich in der Arche? Wir müssen gar nicht darüber nachdenken, was aus dem wird, was wir den Menschen sagen. Wir müssen nur auf das hören, was der Geist Gottes uns sagt, auszusprechen. Mehr ist es doch gar nicht. Aber das ist ja so schwierig und das könnte mich ja auch unangenehm belasten. Die Leute mögen mich vielleicht veräppeln. Nein. Jesus, denkt mal, kennt ihr solche Erlebnisse mit Jesus aus eurem Erleben oder von anderen Menschen? Haltet ihr das für möglich, dass euch so etwas passieren kann? Traut ihr Jesus das zu? Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist der einzig rettende Weg zu Gott. Und dann fragen die Leute vielleicht, ist das nicht Kinderglaube? Zu fromm? Ein Glauben für Schwächlinge? Für Zurückgebliebene? Das hat mir jemand, als ich zum Glauben kam, aus meiner Familie gesagt. Das ist nur was für Schwächlinge, die mit ihrem Leben alleine nicht zurechtkommen. Inzwischen ist er Rentner und denkt ganz anders. Der Hauptmann weiß, wenn er sich an Jesus wendet, dann weiß der mit seinem Anliegen richtig umzugehen. Der hat die Macht, mit seinen fertig zu werden. Der muss nur sagen, so soll es sein und dann wird es geschehen. Ich möchte euch drei Beispiele erzählen, wo Menschen diese Macht Jesu erlebt haben. Als erstes, da war ein Chefingenieur in der Salzgitter AG, der mit seinem Team kurz vor der Fertigstellung einer Brücke ein großes Problem hatte. Trotz aller Berechnungen passte das letzte Teilstück nicht. In der letzten Teambesprechung sagte er mit Überzeugung, da hilft nur noch beten. Am nächsten Tag passte alles, auch wenn sie nicht wussten, warum. Zweite Geschichte. Ein Mann hatte ein Problem mit seinem Computer, das er weder er noch hinzugezogene Computerspezialisten lösen konnten. Dann bat er Gott und sagte, Herr, du kennst dich mit Computern besser aus als jeder Experte. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Am nächsten Start des Computers war das Problem gelöst. Und drittens, eine ältere Frau litt unter furchtbaren Kopfschmerzen und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie bat ihren Pastor, für sie zu beten. Der Pastor unter Handauflegung bat Gott um Heilung und die Kopfschmerzen verschwanden. Jetzt erzähl das mal den Leuten da draußen. Weißt du, was sie dir sagen? Das ist fromme Duselei und Einbildung, sagen die. Oder es sind Beispiele, sind das Beispiele, in denen Jesus seine Macht gezeigt hat. Wir denken darüber nach, was der andere wohl sagt, denken und sagen wird, wenn wir ihm so etwas von Jesus erzählen, was Jesus getan hat. In meinem eigenen Leben, ich muss mich ja gar nicht auf andere beziehen. Ich kann den Leuten ja sagen, wie ich überhaupt Jesus kennengelernt habe und was es mit mir gemacht hat. Und dann haben wir Angst davor, dass das nicht ankommt, dass wir verspottet werden. Dabei ist das gar kein Problem, verspottet zu werden. Das ist eben so. Damit müssen wir leben und umgehen. Das ist ja sicherlich, beten ist sicherlich kein Wunschkonzert nach dem Motto, mal eben beten und dann passiert es. Sondern es ist tiefes Vertrauen in Gottes Liebe, in seine Fürsorge und in seine Macht. Es gibt sicher genauso viele oder mehr Beispiele, in Gott auf den Wunsch eines Gebetes nicht entsprechend reagiert hat. Aber es gibt auch Erfahrungen, in denen Gott mit seiner Macht eingegriffen hat. Warum Gott etwas tut oder nicht tut, sollten wir voller Vertrauen in seine Liebe ihm überlassen. Betet entbindet uns auch nicht davon, gelegentlich selbst etwas zu tun. Das Gebet ist kein Ruhekissen, um es sich bequem zu machen, nach der Devise, da Gott alles besser macht als ich, soll er es doch machen. Ich bete und überlasse ihm alles andere. Da, wo wir etwas sagen können, uns dafür entscheiden können und auch noch die Macht haben, weil der Geist Gottes, wir kommen ja nie in unvorbereitete Gespräche, das wissen die meisten auch noch nicht, die müssen das erstmal ausprobieren. Da sollen wir auch etwas tun, und zwar so wie der Hauptmann. Für das, was wir tun können, sind wir auch verantwortlich. Und Gott wird uns einmal fragen, was hast du getan mit den Gaben, die ich dir anvertraut habe? Aber Beter sind auch keine Schwächlinge, die sich ab und zu mal ausweinen müssen, keine frommen Fanatiker, die nicht mit beiden Beinen auf der Erde stehen, sondern Beter sind Realisten Gottes, Menschen, die in ihrem Leben mit der Wirklichkeit Gottes rechnen. Beten heißt darauf vertrauen, dass Gott die Macht hat, in unsere Wirklichkeit einzugreifen und die Probleme nach seinem Willen anzugehen. Jesus sagt, solchen Glauben habe ich in Israel im Volk Gottes nicht gefunden. Was für ein Affront gegen die frommen Juden damals. Was wird er denn bei uns finden? Ich habe nicht den Auftrag, hier jemanden zu verurteilen, aber ich darf Fragen stellen. Was wird er denn bei uns finden? Bei den Juden damals hat er es nicht gefunden, nicht bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern, bei den Priestern, bei den Jüngern, sondern bei einem Heiden, der gar nicht dazugehört, findet er diesen Glauben. Dieser Hauptmann, von diesem Hauptmann wurde nicht erzählt, dass er gläubig war. Er hat nur gehört, da kommt einer. Und der kann Kranke heilen. Ja. Es werden von überall Menschen kommen, die so glauben. Aber die Menschen aus dem Volk Gottes werden manchmal nicht dabei sein. Gibt es solchen Glauben unter uns? Was würde Jesus bei uns sagen? Solchen Glauben habe ich in der Gemeinde, bei den Gemeindegliedern nicht gefunden, aber es werden andere Menschen kommen. Aber die, die jetzt da sind, werden nicht dabei sein. Was würdet ihr denn dazu sagen? Ich würde sagen, das ist aber knallhart und ungerecht. Ja, ne? Dann klagen wir Gott an. Anstatt uns mal zu überlegen, wo eigentlich der Hund begraben ist. Solchen Glauben habe ich bei den Gemeindegliedern nicht gefunden. Wie würden wir reagieren? Vielleicht würden wir sagen, das ist ja unverschämt. Sowas kann er doch gar nicht sagen, oder? Wenn Jesus das über die Juden sagt, dann lässt sich das ja noch ertragen, aber über uns? Ha! Aber Jesus sagt das weder bei den Juden noch bei uns, um uns abzustoßen, sondern um uns einzuladen zu einem neuen, lebendigen Glauben, der ihm vertraut. Ohne Wenn und Aber. Wie schnell passiert es, dass unser Glaube zur Routine wird, zur Gewohnheit, aber ohne Kraft, zu einem müden Rinnsal. Ich habe das erlebt, ich war bei einem katholischen Pastor eingeladen zum Gespräch. Wie das dazu kam, weiß ich nicht mehr, aber ich war da. Und dann hat er mich eingeladen, er hatte die Abendmesse doch mit in den Gottesdienst zu kommen. Und dann komme ich da rein und da sitzen da so 20 ältere Mütterchen mit ihrem Rosenkranz und sagen ihr Sprüchlein auf. Und dann kommt die Andacht und dann gehen die Leute raus und vor der Tür draußen fangen die an zu schimpfen und sich über andere Leute aufzuregen. Da frage ich mich auch, was war das denn für ein Gottesdienst? Nee, das ist die falsche Frage. Der Pastor hat schon gesagt, was richtig ist. Aber die Leute, denen war das mehr oder weniger egal, offenbar. Schade, ich hätte bei denen in der Gemeinde gerne mal eine Evangelisationswoche gehalten. Aber das ist in der katholischen Kirche nicht so ohne weiteres möglich. Aber unser Glaube kann zur Routine werden, zur Gewohnheit, kraftlos zu einem müden Rinnsal. Was können oder sollen wir tun? Ich möchte uns zwei Dinge empfehlen. Das erste ist, nehmen wir doch mal einen Rollentausch vor. Wir sind es heute gewohnt, über allen Dingen zu stehen. Mit unserem Verstand und unserem enormen Wissen haben wir fast alle Geheimnisse der Welt entschlüsselt und wir können sie einordnen und beurteilen. Es gibt Menschen, die können alles. Man darf bloß nicht drauf gucken, was sie machen. Das mag ja gut so sein, denn es bringt uns in der Welt voran, sagen sich die Leute. Aber es macht uns auch leicht hochmütig, dass wir denken, wir können alles und was wir nicht können, das kann eben keiner. Problematisch wird es, wenn wir dieses Denken auch auf den Glauben, auf Gott übertragen. Wenn wir so mit Gott, mit Jesus umgehen, dann machen wir ihn klein, wir stellen ihn unter uns. Wir ordnen ihn ein und bestimmen, welchen Platz er hat in unserem Leben. Der Philosoph Martin Heidegger sagte über unsere Zeit, keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewusst wie die heutige und keine Zeit wusste weniger, was der Mensch sei als die unsrige. Das brauchen wir bloß in unser Land zu gucken. Das Evangelium wird ja sogar versucht, uns auszureden. Man kann das auch auf Gott übertragen. Keine Zeit hat so viel und so Mannigfaltiges von Gott gewusst wie die heutige. Und keine Zeit wusste weniger, was Gott ist, als die unsere. Wir müssen wieder lernen zu erkennen, dass Jesus größer und mächtiger ist als wir. Und einfach glauben. Wo hat der einfache Glaube, der sogenannte Kinderglaube, Platz in unserem Leben und in unserer Gemeinde? Diskussionen über theologische, allgemein religiöse und wissenschaftliche Fragen finden allgemeine Anerkennung. Das hört sich so schön akademisch, gehoben und distanziert an. Dagegen ist nichts zu sagen, aber wenn es dabei bleibt, verwöhnen wir nicht nur unseren Verstand, sondern auch unsere Eitelkeit und wir verlieren die Fähigkeit, einfach zu glauben und zu vertrauen. Viel wichtiger ist es, einfach zu glauben und darüber einfach zu reden, dass Jesus mein Herr ist, der über mir steht, dass er der ist, der mich liebt, der sein Leben für mich hingegeben hat, dass er meine Hoffnung und mein Halt ist im Leben und im Sterben, dass ich von den Taten berichte, die er in meinem Leben und unter uns getan hat. Lasst uns das wieder lernen, einfach zu glauben, Jesus zu vertrauen und einfach darüber zu reden. Das ist nämlich Zeugnis geben. Nichts anderes. Da muss man nicht erst 10 Jahre studieren, sondern man kann aus dem eigenen Leben ganz normal und frei reden und den Menschen das sagen, in unserer eigenen Sprache, keine Frage. Gott sorgt schon dafür, dass es richtig eingeordnet wird. Aber nicht zu sagen, das ist fatal. Ich lese noch eine weitere Bibelstelle aus 2. Könige, Vers 5 bis 3 und 9 bis 15. Da geht es um Naaman, der Feldmann, Hauptmann des Königs von Aram. Er war ein betrefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei den Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Also wo hat sie ihn hin empfohlen? Wo empfehlen wir denn die Leute hin? Ich lese weiter. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elias. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihn waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge, und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, so nimm nun meine Segensgabe von deinem Knecht. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Könnt ihr das überhaupt nachvollziehen, was hier passiert ist? Da ist der große Herr und er kriegt vom Propheten gesagt, was er tun soll, und er ist beleidigt und geht weg. Und dann kommt eine kleine Dienstmagd, vielleicht die kleinste von allen, und sagt: Mein lieber Herr, mein lieber Vater, Wenn der Prophet dir gesagt hat, was du tun sollst, warum tust du es dann nicht? Und genau so sind wir, wie diese Kleine. Das, mehr ist es doch gar nicht. In diesem Abschnitt können wir lernen, was passieren muss, wenn ein Mensch lernt, Gott zu vertrauen und Gottes Hilfe zu erfahren. Dabei geht es nicht nur um Krankheit, sondern auch um andere Probleme, um Schuld und anderes. Zunächst braucht ein Mensch dazu Unterstützung von anderen Menschen. Woher soll er sonst wissen? In dieser Geschichte sind drei Menschen, die ihm dabei helfen, dass er die Hilfe Gottes erfährt. Zunächst ist er das israelische Mädchen. Sie ist unscheinbar und wird nicht mal mit Namen genannt. Aber sie ist der Anlass dafür, dass der Naaman sich überhaupt auf den Weg macht. Dann unterstützen ihn die Knechte, deren Namen auch nicht genannt werden. Sie müssen Naaman ermutigen, doch auch das Wort Gottes zu hören und das zu tun. Und schließlich ist es der Prophet Elisa, der ihm den Weg zur Heilung zeigt. Als Botschafter Gottes, der im Auftragen Gottes handelt, ist er der Einzige, dessen Name hier genannt wird. Das alles führt dazu, dass Naaman von Gott geheilt wird, Gottes Heil erfährt und von ganzem Herzen an Gott glaubt und Gott lobt und preist. Überlegen wir doch mal, welche Menschen haben ihnen geholfen, Gott zu vertrauen und Gottes Hilfe zu erfahren? Und welche Menschen haben eigentlich euch geholfen? Aber bis es soweit ist, muss bei Naaman noch einiges anderes passieren. Als erstes muss sein Stolz gebrochen werden. Naaman ist gewohnt, die Dinge zu kontrollieren und alles zu bestimmen. Und so geht er auch mit Gott um. Er hat einen Plan, wie Gottes Hilfe aussehen soll. Der Stolz ist ein großes Hindernis, wenn es darum geht, Gottes Hilfe zu erfahren. Ihr sagt, dass ihr betet und schon genau wisst, wie Gottes Hilfe aussehen soll und wann sie eintreffen soll. Wir denken, dass wir selbst am besten wissen, was gut für uns ist. Erlebe ich in der Seelsorge immer wieder. Die Leute haben ihre Geschichte schon für sich fertig und wollen, dass ich sie absegne. Das gelingt ihnen aber selten. Das ist der Stolz, mit dem wir Gott etwas vorschreiben wollen. Aber wissen wir wirklich so genau, was gut für uns ist? Einmal kam eine junge Frau mit Selbstmordgedanken zu mir, weil ihr Freund sich von ihr getrennt hatte und sie sagte, wenn er zurückkommt, kann ich glücklich sein. Ich merkte schon sehr schnell, dass ihr Problem ganz woanders lag. Wie viel mehr weiß Gott viel besser, wo wirklich unsere Probleme liegen und was wir wirklich brauchen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich Gott oft einen Weg zur Erlösung meiner Probleme aufzeigen wollte, aber er macht mir deutlich, dass ich ihm vertrauen und einfach tun sollte, was er mir sagt. Die hat gefordert, der soll zurückkommen, dass es mir gut geht. Nein, sie wollte Gott vorschreiben, dass er das für sie regelt. Und das hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Gott geht nicht auf unsere Wege ein und er lässt sich nichts vorschreiben. Er ist nicht unser Angestellter, er ist unser Herr. Naaman will nicht akzeptieren, dass es nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Sein Stolz bringt ihn dahin, dass er sich von Gott abwenden will. Wir kennen ja solche Leute auch im Alltag. Nicht jeder, mit dem wir reden, der geht sofort auf das Wort Gottes ein, das wir ihm vielleicht sagen. Viele Menschen wenden sich von Gott ab, weil Gott ihnen nicht geholfen hat, wie sie es wollten. Sie sagen, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich habe gebetet und er hat mir nicht geholfen. Aber es war nicht Gott, der seine Hilfe versagt hat, sondern es war der eigene Stolz, der die wahre Hilfe Gottes verhindert hat. Naaman muss demütig werden. Sein Stolz muss von Gott gebrochen werden und er muss ihn brechen lassen. Demütig sein heißt, sein Leben aus der eigenen Hand legen und es in Gottes Hand zu geben. Ich muss erkennen, dass ich hilfsbedürftig bin, den richtigen Weg nicht kennen und auf Gott hören, von ihm lernen und mich seinem Willen bedingungslos anvertrauen. Demütig sein heißt nicht unterwürfig sein gegenüber Menschen, sondern gegenüber Gott. Ein gutes Beispiel von richtiger Demut hat uns die Geschichte vom Hauptmann in Kapernaum gezeigt, der gegenüber Menschen selbstbewusst auftrat und durchaus in der Lage war, Befehle zu erteilen, aber gegenüber Jesus kennt er seine Grenzen und unterwirft sich seinen Anweisungen. So muss man Demut lernen. Den Stolz zerbrechen lassen und demütig werden, das tut weh, natürlich. Manchmal ist Wehtun auch gut für uns. Es tut immer wieder weh, aber es ist sehr heilsam und es öffnet uns die Tür zu unserem Herrn. Und dann muss Naaman Gott gehorchen. Er muss eine Anweisung befolgen, die er nicht logisch, die er falsch und banal findet, aber er muss es tun, um geheilt zu werden. Wer schon mal in Israel am Jordan war, der wird gesehen haben, dass der nicht der sauberste Fluss war. Jetzt ist er da krank mit Aussatz und soll sich in die Dreckbrühe begeben. Da würden wir auch sagen, das kommt ja gar nicht in Frage, da wäre ich ja noch kranker. Zu unserem Stolz zählt auch, dass wir Gottes Wort und seine Anweisungen verstehen wollen. Unser Kopf muss begreifen, was da los ist. Und wenn wir sie verstanden und für gut befunden haben, dann sagen wir, okay Gott, jetzt tue ich, was du willst. Aber Gott will, dass wir ihm einfach vertrauen, dass sein Wort gut ist. Und wenn wir nicht verstehen, warum, sollen wir es trotzdem einfach tun und ihm gehorchen. Denn er ist der Einzige, zu dem wir gehen können, der keine Fehler macht. Warum tun wir nicht einfach, was Gott sagt, was Jesus uns aufträgt? Wir sind zu stolz und meinen, dass die Dinge, die wir uns überlegt haben für unser Leben oder die andere für uns sagen, dass die doch wichtiger und besser sind. Die Frau, von der ich da vorhin erzählt habe, hat es nicht getan und hat die Hilfe Gottes nicht erfahren. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt, tut nicht, was Jesus sagt und erfährt nicht das Heil in der Gemeinschaft mit Jesus. Ganz anders war es bei Zachäus, dem Zolleinnehmer und Betrüger. Er übergibt alles Jesus und folgt ihm nach und sein Leben ändert sich. Naaman erfährt das Heil Gottes, weil er sich auf diesen Weg Gottes eingelassen hat. Er hat seinen Stolz zerbrechen lassen, ist demütig geworden und hat getan, was Gott ihm sagte. Und weil er Menschen hatte, die ihm dabei geholfen haben, die ihn auf Gott hinwiesen, ihn ermutigten und ihm Gottes Botschaft sagten. Dieser Abschnitt aus der Bibel möchte uns ermutigen, diesen Weg zu gehen. Wenn wir Gottes Hilfe suchen und lernen wollen, ihm zu vertrauen, unseren eigenen Stolz zerbrechen lassen, demütig sein vor Gott und ihm einfach gehorchen. Es soll uns ermutigen, nicht nur uns selbst, sondern auch anderen Menschen zu helfen, diesen Weg zu gehen. Amen. Herr Jesus, du legst uns hier wieder etwas vor, das vielleicht dem einen oder anderen erstmal Kopfschmerzen bereitet. Es ist eine Aufforderung, wie so oft in deinem Wort, uns selbst zu prüfen. Inwieweit bin ich bereit, dir zu vertrauen? Inwieweit reicht mein Glaube aus, gegen meine Besserwisserei anzugehen und einfach dem zu vertrauen, was Gott uns, mir und dir persönlich sagt? Danke für dein Wort heute Morgen, das uns gerne die ganze Woche über beschäftigen darf und uns zu Entscheidungen führen kann, die wir vielleicht bis heute noch gar nicht getroffen haben. Darum segne uns über diesem Wort, dass es in unseren Herzen aufgefangen wird und nicht verloren geht. Amen.
Amen. Amen.
Danke, Rolf, für das Wort. Ob es nun ein Naaman ist, ob es der Hauptmann ist oder ob es Asaf ist, im Psalm 73, oder ob es ich bin. Alle mussten Gottes Wort vertrauen, alle mussten sich vor Gott demütigen und durften selbst erfahren an ihrem Leib und in ihren Herzen, dass es bei Gott anders ist wie bei allen anderen. Und bin Rolf dankbar auch zu der Ermutigung, auch Zeuge zu sein, Zeugnis zu geben. Die Bibel warnt uns davor, falsch Zeugnis zu geben. Aber die ermutigt dich in deinem Alltagsleben, ein echtes Zeugnis zu geben, das du ganz persönlich mit den Herrn hast. Und keiner von uns kann was weitergeben, was er nicht selber in der Tasche hat. Wir brauchen alle dieses lebendige Zeugnis. Wenn du in deiner Einfachheit einfach nur ehrlich das erzählst, was du mit deinem Herrn erlebt hast, wird sich der Geist Gottes dazustellen.
Amen.
Und wird es segnen. Ich erinnere mich gerade, wir können nicht zum Zeugnis aufrufen, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist, aber das möchte ich doch persönlich noch loswerden. Wie ich mich bekehrt habe, ich bin es immer noch und war von da an der glücklichste Mensch. Und meine Schwester hat sich herumgesprochen, dass ich mich soll bekehrt haben. Da ist gleich meine Schwester, die ist gleich zu Hause bei mir auf die Matte getreten und hat gesagt, stimmt das wirklich, du hast dich bekehrt? Wirklich richtig bekehrt. Und ich habe gesagt zu ihr, ja, Jesus Christus lebt. Weißt du, was passiert ist? Die hat auf der Stelle Buße getan und ist umgekehrt. Ein anderes Mal war eine Bekannte gewesen. Und was der Rolf auch gesagt hat, wir müssen auf Gott vertrauen, dass es nicht auf uns ankommt, spricht der Geist Gottes zu mir, segne diese Frau. Und ich sagte oder dachte bei mir, na, ich soll jetzt segnen, mein Heiligungsleben ist gerade nicht momentan so rosig und so einiges ist in Argen, wo ich da in Ordnung bringen soll und ich soll jetzt da segnen. Und ich habe plötzlich wieder Geist Gottes sagt, kommt es auf deine Würdigkeit an, wenn ich jemanden segnen will? Und dann habe ich für diese Frau gebetet. Und die hat gesagt, in dem Moment ist in ihren Herzen so eine Freiheit reingekommen, so was Wohltuendes, wie sie es in ihrem ganzen Leben noch nicht erfahren hat. Einfach nur auf Gottes Stimme hören. Es kommt nicht auf unsere Kraft an, es kommt auf seine Kraft an. Es kommt nicht darauf an, wie gut wir Zeugnis reden, sondern wir einfach nur davon reden, unsere persönliche Begegnung mit Jesus und das, was er in unser Leben getan hat. Amen. Wir können keinen bekehren. Amen. Das muss der Geist Gottes tun.
Ja, Jesus, wir sind davon abhängig, dass du uns segnest. Und in deinem Namen möchte ich die Gemeinde segnen. Du bist der allmächtige Gott, der über uns wacht, der uns liebt, der uns leitet und führt und uns das gibt, was wir brauchen. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Amen.